Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei der Sendung Tele Blocher mit, wie immer, Christoph Blocher im Zentrum. Die zweite Sendung jetzt mache ich in Stellvertretung für den Matthias Sacker. Das wird auch bei der dritten noch passieren. Und jetzt aber gerade zu den Themen. Herr Blocher, es sieht so aus, wie wenn es gefährlicher wäre wie auch schon. NATO tagt im Moment oder hat bei einem Krisengipfel tagt. Man kann fast von einem Kriegsrat reden. Es gibt die Kämpfer für den islamistischen Staat, die grausam durch die Länder ziehen, die sie erobern wollen. Und gleichzeitig fängt die Schweiz jetzt an, über die Armee nachzudenken. Was ist denn die Ursache, dass man jetzt die Armee so kritisch anschaut? Hat man das Gefühl, sie müsse stärker werden, sie müsse sich in der neuen, gefährlicheren Welt besser behaupten? Oder was ist jetzt los?
Das ist interessant in der Geschichte. Es wiederholt sich immer alles. Gehen wir zuerst zur Gegenwart. Man hat doch in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, vor allem nach dem Fall von der Mauer 89, eine unglaubliche, leichtfertige und unreife Denkweise an den Tag gelegt. Es war Anfang der 90er Jahre, wo man gesagt hat, es gibt keinen Krieg mehr. Ich habe da Professoren gehört von der ETH, die auf Bern gekommen sind, in einer Kommission, die jetzt schauen sollen, was macht man mit der Landesverteidigung. Die haben gesagt, die Welt ist ganz anders. Das hat es noch nie gegeben. Solche Friedensräume mit dem Fall von der Mauer. Grenzen sind weg. Grenzen spielen keine Rolle mehr. Es braucht keine Armee mehr. Die haben gesagt, oder wenn es einen Krieg gibt, haben wir Vorwarnzeiten von 10 bis 20 Jahren.
Man könnte damit aufwachsen lassen.
Jawohl. Ich habe zum Adolf Hugido gesagt, ja, dann kannst du die Armee abschaffen. Dann hast du nachher noch 10 Jahre Zeit, um wieder eine machen. So ein Blödsinn. Der Mensch ist ja immer noch der gleich und der Mensch bleibt auch immer der gleich. Und Krieg, mit dem muss man einfach immer rechnen. Das heisst, man braucht eine Armee, um das Schlimmste zu verhindern. Und in der Schweiz haben wir die Armee in einer Leichtfertigkeit abbauen, es ist nicht zu melden.
Haben Sie sich denn gewehrt gegen das?
Immer. Ich bin in der Kommission, in dieser Kommission, das war eine hochdotierte Kommission. Und da war der Achermann, der war bei der Deutschen Bank dabei, der Hayek dabei. Da sind
alle Strategen dabei,
alle Experten. Die sind zwar meistens in der ersten Sitzung und die letzten wieder. Und am Schluss haben die ohne meine Stimme beschlossen, dass man jetzt abbaut. Kooperation war das grosse Heilmittel.
Partnerschaft
für den Frieden.
Genau,
oder? Das sind ganz schöne Namen. Wer kann denn schon gegen eine Partnerschaft für den Frieden sein? Dann ist es nichts anderes als eine Einbindung in die NATO. Man hat die guten Armeestrukturen, die wir hatten. Wir können die Armee in 2 Tagen mobilisieren. Mit dem Material. Die ganze Welt hat das bewundert, eine Armee, die so kurzer Zeit auf den Beinen sein kann, haben wir alles abgerissen, das NATO-System, wo man das Material nicht mehr holen als Truppe, sondern bringt. Da muss man warten, bis da VBS geschaltet hat. Oder? Und heute sind wir so weit, dass wir eine Armee nicht mehr mobilisieren können. Es ist ja so. Wir brauchen etwa, also der Mauer hat jetzt dargelegt, wenn man sie heute mobilisieren will, braucht wir 30 Tage, nur um die notwendigsten Truppenteile zu haben. Das ist ein Kennzustand. Aber in der NATO ist es noch ähnlich. In der NATO, die besteht militärisch eigentlich nur noch aus USA, noch ein bisschen England und bei den Flügern noch ein bisschen Frankreich, weil sie eine eigene Flugindustrie haben, sind da interessiert daran. Und sonst ist eigentlich nichts mehr da. Und das zeigt sich jetzt, wie sich NATO verhalten bei diesen Auseinandersetzungen. Die müssen eigentlich fast vorne anfangen. Und wenn Amerika nicht eingreift, kann NATO nicht eingreifen. Hat sie nichts. Hat sie nichts.
Also das fällt einem ja jetzt auf, sowohl bei den USA wie bei der NATO. Aber auch bei den USA, die sagt ja im Moment auch, wir stellen den Kämpfer und den Kurden stellen wir Waffen zur Verfügung. In Irak gehen wir nicht mehr am Boden. Also es ist ja eine komische Art von Kriegsführung, ja, wenn man eigentlich Leute mit Waffen ausrüstet, aber selber so tut, wie wenn man mit dem gar nichts zu tun hat, kann man so einen Krieg führen.
Ja, ja. Also ich habe hier, ich muss noch sagen, ich habe dann hier einen eigenen Bericht gemacht. Der liegt immer noch vor.
Also in dieser Kommission?
In dieser Kommission.
Ein
die hat den Bericht gemacht und ich habe den anderen abgegeben, einen eigenen.
Was steht denn dort drin im Wesen?
Ja, wir müssen parat sein mit einer Armee auf dem Land und wir sollen aufhören mit den Kooperationen. Da hilft einem sowieso niemand, wenn es darauf ankommt. Das sieht man jetzt hier. Wer hilft denn da in der Ukraine? Gut, die gehört nicht zur NATO, aber man hat sie in den Einflussbereich genommen. Man muss sein eigenes Territorium für den schlimmsten Fall können verteidigen. Aber da hat man gesagt, das ist ja passé, da kommt drauf an. Jetzt haben wir sie abgebaut. Jetzt muss man dann noch 100'000. Kommen ja jedes Jahr mehr Leute ein, als wir Soldaten haben. Die, wenn wir die ganze Armee aufbieten, da stimmt doch etwas nicht. Das ist auch viel zu wenig. Weil wenn es losgeht, braucht man viele Leute für Bewachung und Überwachung. Das ist das Erste. Da braucht es. Und den Luftraum haben wir natürlich jetzt auch geschwächt, weil wir nicht sehen, wie es dort weitergeht, weil wir die Grippe nicht haben. Also wir können nicht rechtzeitig ersetzen. Mit dem, was wir haben, das ist minimal. Aber wir werden dort den Luftraum müssen schützen, sei es das vom Boden aus und Flugzeug oder nur Flugzeug. Da muss man jetzt halt schauen. Also wir sind schlecht dran. Aber ich sage immer, und das ist wieder etwas tröstlicher, in der Vergangenheit war das auch immer so gewesen. Wir waren nicht parat vor dem Ersten Weltkrieg mit einer Armee. Also der Wille hat zuerst eine Armee bilden. Am ersten Tag wäre die also nicht einsatzfähig gewesen, weil es auch zwischendrin keinen Krieg gegeben hat. Und dann
aber
man
kann auch nicht immer an Krieg denken.
Nein,
mal,
die Verantwortlichen müssen immer an Schlimmste denken.
Ja, aber das Volk nicht ständig.
Nein, das Volk nicht. Das Volk ist auch nicht die bremsende Kraft. Politiker sind es, weil sie das Geld lieber für etwas anderes ausgeben. Nachher kam das Zwischenkriegsjahr, gekommen, die goldenen 20er Jahre, oder? Nein, gibt doch keinen Krieg. Noch im 36, also 3 Jahre bevor der schrecklichste Krieg losgegangen ist, hat der Bundesrat Minger, darum sage ich Politiker, der hat gesagt, wir müssen jetzt die Armee auf die Beine stellen. Das wird ja so gefährlich in Europa. Der hat das Volk gebraucht. Der hat im Kanton Aargau, da in Vindonissa, in dem Amphitheater, hat eine grosse Volksversammlung initiiert. Er hat das so getan, wenn es andere wären, die es machen. Aber er ist dahinter gesteckt, hat das gefühlt am Sonntagnachmittag. Und die mussten eine Resolution beschliessen, wo er natürlich zuerst geschrieben hat in Bern, was für Waffen das man brauche. Dann hat das Volk gesagt, jetzt wollen wir endlich Waffen. Das ist eine Sauerei, dass wir nicht parat sind. Und dann ist er im Bundesrat und hat gesagt, wenn das Volk anfängt, noch Waffen ruft, wir wollen dir da noch Nein sagen. Also sind noch ein bisschen Typen da. Aber ich sage, auch da war es so, wir sind nicht parat gewesen. Und jetzt wären wir auch nicht parat.
Aber droht denn ein dritter Weltkrieg?
Der droht immer. Immer droht er.
Ja, also.
Ja, wenn man jetzt sagt, er droht nie.
Nicht nie, aber...
Ja, dann droht er nicht. Wann droht er denn?
Also wenn jetzt Russland in die Ukraine marschiert, dann machen doch die anderen nichts. Dann gibt es auch keinen dritten Weltkrieg.
Also wenn Russland in die Ukraine marschiert, ist die Frage, greift Amerika ein oder nicht?
Nein, natürlich nicht.
Also?
Dann gibt es auch keinen Krieg.
Ja, dann wo steht denn Russland?
Ja, nöch bei uns.
Ja, sehr nöch. An der Schengen-Aussengrenze, wo wir dabei sind. Nachher haben wir ja keine mehr, wir sollen nicht mehr dürfen wir sie nicht mehr schützen. Und hat denn Russland nicht Appetit auf weiteres? Wer sagt denn, es hört dort auf? Wie ist denn das mit diesen Staaten da? Lettland, Litauen und so weiter da, Finnland und so. Wie ist es denn mit den anderen Staaten, die zur Sowjetunion gehört haben? Ist doch möglich. Und eines Tages... Zweiter Weltkrieg war auch so. Es ist lang gegangen, bis die Amerikaner eingegriffen haben. Aber wenn sie dann eingreifen, ist der Weltkrieg da. Ich sage nicht, er kommt. Aber Gefahr ausschliessen. Und Gefahr ausschliessen von einer militärischen Bedrohung, das ist leichtsinnig. Der kennt Menschen nicht. Es ist ja mit allem so. Der Mensch meint immer, er sei so viel besser als früher. Darum passiert es nicht. Es gibt doch keinen Anlass. Muss man schauen, die Grausamkeiten, die jetzt ablaufen hier im islamischen Staat. Wo man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass Menschen so grausam sein können, dass sie vor dem Fernsehen andere abschlachten und noch Freude haben und das Messer schwingen und sich noch auf den Allah berufen. Aber wir haben ja die Zivilisation in den zivilisierten Staaten solche Sachen gehabt, zur Zeit von Hitler. Nazi-Deutschland, wieso hätte das können werden, dass Menschen so sind? Ich habe verfolgt in Südafrika den Bauernkrieg von den Engländern. Wenn wir mal schauen, was die für Konzentrationslager dort unten hatten. Zivilisiert ist die Staaten, der Mensch.
Sie meinen, die Decke ist sehr dünn, wo uns ja vor dem Krieg
ist. Ja, und dass der Mensch ausrastet und derige Sachen macht. Darum, es ist doch, und das hat die Schweiz auch immer gut gemacht, eine solide Landesverteidigung. Das heisst nicht, dass wir uns einen grösseren Mann haben und können sagen, wir können uns verteidigen, wenn die ganze Welt auf uns losgeht mit den Armeen. Aber das sind ganz unwahrscheinliche Fälle. Und ich freue mich, dass jetzt der Ueli Maurer ein bisschen hilflos ist. Da kann er nichts dafür. Jetzt endlich führen geht und einmal sagt, wir können die Armee nicht aufbieten. Jetzt müssen wir wieder führen und können die Armee organisieren. Damit wieder jeder Wehrmann, der eingeteilt ist, ein Zettel überkommt, wo drauf steht, wo ich kann, wenn es losgeht. Das ist nicht so. Und dann kann er sofort das Material holen. Da muss das ganze Konzept, der ganze Unsinn da, wo man noch mit
den mobilen
Truppen und NATO, Bringprinzip und den teuren Investitionen, um mit der ganzen Welt zu verkehren, wo man ja alles müssen einstampfen, das sind ja Milliarden. Die eingekleidete Sache muss jetzt rückgängig gemacht werden, ist an einem kleinen Ort. Genügt nicht. Und die Anzahl Truppen auf 100'000, das ist viel zu wenig. Das andere kostet ja nicht so viel mit mehr Soldaten. Die sind ja daheim, wenn es kein Krieg ist. Das ist ja das Geheimnis. Das passiert ja nicht. Wenn man es nicht braucht, dann braucht man es nicht. Aber wenn man es braucht, dann kann man es brauchen. Heute kann man es, wenn man es braucht, nicht brauchen, weil sie gar nicht da sind. Also, es ist jetzt endlich fängt man an zu verwachen und darum muss man jetzt die Reform, die der Maurer hier hat, unterstützen, aber sie langen nicht. Und dass man hier noch streitet mit dem Geld. Und das VBS muss endlich vorwärts machen, dass die jetzt halt den Wechsel mitmachen und jetzt endlich mal die notwendigen Sachen kaufen. Und notwendig heisst, dass wohl jeder Soldat ausgerüstet ist, wenn er reinguckt. Das ist ja das Erste, oder? Ich bin natürlich auch der Meinung, selbstverständlich muss der Wehrmann wieder Munition die Eier haben. Nicht nur die Waffen. Jetzt hat er ja die Waffen die Eier, aber Munition nicht. Ich meine, das ist ja.
Ja, aber das ist ja die Idee, dass dann viele Leute einander verschiessen, wenn sie die Munition die Eier
haben. Also, wir haben Erfahrung mit dem lang. Und natürlich hat es auch mal gegeben, dass ich bei Suizid und so weiter ist das vorgekommen. Aber die meisten Unfälle sind auch mit Waffen sind nicht wegen dem vorgekommen. Das ist die Verantwortung, das war ein gutes System gewesen, und das System sollte man wieder haben. Unsere Soldaten sind selbstverantwortliche Leute und die können mit Waffen und Munition.
Aber Sie wollen im Grundsatz zurück zur alten Armee, oder?
Nicht zur alten Armee, aber in dieser Beziehung, da sind ewig gleiche Sachen. Es kann so sein, dass man für den schlimmsten Fall eine Armee braucht. Zweitens, wenn man eine Armee hat, dann passiert der schlimmste Fall weniger. Weil jeder muss Angst haben, die hat dann noch eine Armee. Also, dem sagt man Dissuasion, die Abschreckung. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und drittens, es ist immer gleich, wenn es losgeht, welches System das man hat. Welche Bewaffnung das man hat, der Soldat muss ausgerüstet nehmen zu haben. Mit der Ausrüstung ist das wechselt natürlich, oder? Aber der muss nehmen zu haben, das ist primitiv. Und wir haben ja erlebt, wie schnell das geht. Also hier in der Ukraine. Der Russe ist ja am Schluss in Krimien gelaufen, hat ja nicht einmal einen Schuss abgeben müssen, weil nichts da ist. Und das hat ja niemand gewusst. Der Generalstabschef hat gesagt, auch sämtliche Nachrichtendienste haben im Januar nicht gewusst, dass der Russe in die Ukraine einmarschiert. Und das ist innerhalb des gleichen Jahres, also nicht von 10 und 20 Jahren Vorwarnzeiten, über die Nacht. Und was ist denn da mit dem Islamischen Staat? Also vor 4 Monaten habe ich noch nichts gehört von dem. So Gewalteruptionen sind einfach eine Tatsache. Und wir in unserem Land, und das ist das Nächste, was auch bleibt, wir haben ein Land, das wir verteidigen, nichts anderes. Und das ist ein Gelände. Und je besser man das Gelände kennt, desto stärker ist man. Und jetzt sind wir bei den Amerika, dass Amerika so nicht wollte eingreifen da im Nahen Osten. Man muss sehen, Amerika hat jetzt alle die Kriege eigentlich verloren. Afghanistan hat sie verloren, darum ist sie raus. Irak hat sie verloren, darum geht sie raus. Man könnte noch weiter zurückgehen. Vietnam, Korea und so weiter waren Debakel. Und warum sind die, da habe ich mal studiert, warum sind die Afghanen eigentlich, die Rebellen, so stark? Die hocken in ihrem Gelände und kennen das Gelände wie ein Kaib. Die verteidigen das Gelände. Und jetzt wollen wir mal sehen, das haben die Russen probiert, die Engländer probiert, die Franzosen probiert und jetzt die Amerikaner.
In Afghanistan.
Und in Afghanistan und sind nicht erfolgreich gewesen. Und das muss zeigen, das Gelände mit der Verteidigung ist man eben stark. Und nicht aufhören, anfangen zu sagen, wir gehen da überall in alle Länder üben. Das können Sie auch noch, wenn Sie mit einem Flugzeug wollen, ins Ausland üben, können Sie das. Aber das Gelände, das sollten wir verteidigen. Und dann sind wir glaubwürdig. Die Schweizer Armee hat bei den anderen Armeen ein ganz hohes Ansehen. Sagen K, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber K, weil so eine starke Armee, die man aufbieten kann, Verteidigung. Und dann kann man hier die Schwätzer sein lassen, die hier sagen, ja, die hat einen Soldaten dabei, gibt ja keinen Krieg, wo ist dann der Feind? So, der ist ja nicht da. Man muss ihn ja nicht haben. Das ist wie der, der sagt, ja, die Tublende Feuerwehr, wo brennt denn? Es brennt ja gar nichts. Ja, schau, das sind schon noch Idioten, die Feuerwehr. Wenn es losgeht, braucht man sie. Und der Aufbau der Armee, ich rede von einem Aufbau, weil man hat so viel kaputt gemacht. Der ist dringend, damit man wieder die Souveränität verteidigen kann. Aber sind wir im anderen Thema, wenn man natürlich die Souveränität auch noch abbauen will. So ist es ja. Es ist jetzt alles gewackelig überall. Dann braucht es auch keine Armee mehr. Darum müssen wir eine Souveränitätssorge haben. Da haben wir genug zu tun mit den all diesen Vorstössen, die wir jetzt haben, nicht in die EU, nicht annähern und so weiter. Und die Verteidigung, dann haben wir in der Schweiz, geht es uns gut, so sagen, im Vergleich zu den anderen sicher besser, die hier in dieser Beziehung nichts machen.
Bevor aber so etwas passieren kann, was Sie jetzt fordern, weil du einen Maurer jetzt teilweise will, muss ja auch eine Bewusstseinsänderung entstehen,
ja,
bei den Leuten. Glauben Sie, dass die schon da ist?
Die kommt, die Leute schauen auch Fernsehen. Aber natürlich muss man sie von den Leuten ja auch Gefahren darlegen. Ich meine, für das haben wir ja, wählen ja die Leute da, die Verantwortlichen auf Bern. Nicht zum blöden Sitzungen machen und umeinander zu schwätzen, sondern die Lage studieren und den Leuten sagen, hört, wenn wir das Land verteidigen, dann ist das ungenügend. Mit dem können wir es nicht machen. Wir brauchen eine bessere Armee. Und darum muss man in dieser Richtung stossen, damit und dann machen die Leute auch mit. Wir tun ja nicht irgendeine Liebhaberei verkünden. Das ist etwas Unangenehmes. Jetzt muss man Geld in die Landesverteidigung nicht tun. Das macht niemand gern.
Es gibt noch einen weiteren Punkt im Zusammenhang mit der Armee. Und das ist die Frage, wie reagieren die Firmen, wenn Leute Offizier werden oder sein. Da ist ja auch eine Bewusstseinsänderung nötig, wenn sie da wieder erreichen wollen, ja, was sie jetzt sagen.
Also wissen Sie, die Firmen sind nie begeistert, ihre Leute ins Militär zu schicken. Aber man macht es, wenn es notwendig ist und wenn sie etwas rechts machen. Heute kann natürlich sehen, in den letzten Jahren auch, also wenn wir Leute müssen ab dort ins Militär schicken, die zu Bern Formular ausfüllen und Erinnerungszeug beim VBS. Oder wo gehen Hindernisse abräumen, nach Fest und so. Also da habe ich gesagt, ja, für das müssen wir unsere Leute nicht geben. Aber wenn die eine richtige Kriegsvorbereitung haben, und dann vor allem mit der Offiziersausbildung, wo es auch wieder mehr Zeit braucht, oder? Wenn die Führungserfahrung einbringen, lohnt sich das. Also ich sage das offen. Ich habe nie in diesen jungen Jahren so viel Führung gelernt wie im Militär. Das hat mir sehr geholfen. Die haben ja ganz hervorragende Führungsphilosophie. Die ist 5000 Jahre alt. Und da sind die gleichen Grundsätze. Was ist eine Strategie? Was ist eine Taktik? Wie führe ich? Führen mit Antrag, das ist alles, kommt alles aus dem Militärischen. Wie erteile ich einen Auftrag? Die ganze Befehlstechnik. Und da kann man lernen, mit 20 Jährigen kommt man 20, 30 Leute über. Während 17 Wochen. Und es dürfen Fehler passieren. In der Friedenszeit dürfen die Fehler passieren. Und an dem lernt man. Also wenn man da in der Armee wieder pflegt, nur sie ist natürlich selber auch ein bisschen weggegangen von dem, oder? Zivile Führungsstil, hat es mal geheissen. Ich sage, was ist echt da? Kann jeder kommen, wenn er will. Oder macht es nichts, wenn er zu spät kommt. Oder heisst sich das, man befehlt nicht mehr, man sagt, ich wünschte mir halt, es wäre schön, wenn er täte. Und so weiter. Also, der Blödsinn, oder? Wo ja Zivile nicht heben. Auch nicht heben. Oder was meinen sie mit dem, oder? Und die menschenorientierte Führung, das ist ganz. Ganz ein gefährlicher Name, den sie da nie getragen haben. Das heisst, wir schauen nicht mehr auf den Auftrag, sondern auf den Menschen. Und man meint immer sich selber. Sie haben es nicht so gemeint, aber sie kommt halt dann manchmal so an.
Gut, fassen wir zum Schluss nochmal zusammen. Die Gefahr, dass es einen Weltkrieg gibt, sagen Sie, ist immer da. Jetzt vielleicht ein bisschen grösser, ja schon?
Ja, es ist gefährlicher, weil es gibt. Wenn gibt es einen Weltkrieg? Wenn eine Grossmacht etwas macht, wo eine andere Grossmacht sagt, jetzt muss sie eingreifen. Und dann gibt es ein Dominospiel, das ist ja so. Und darum greifen natürlich auch die Amerikaner, muss man ja begreifen, nicht ein in der Ukraine. Ich könnte mir gut vorstellen, ich weiß es nicht, dass der Obama und der Putin das abgemacht haben. Wir machen hier keine Konfrontation.
Sie hatten mal ein Treffen, wo Sie nichts darüber gesagt haben.
In dem Treffen, wo Sie kurz Obama beim Putin war, da ist etwas gegangen. Man fliegt ja nicht einfach hin und sagt guten Tag und auf Wiedersehen. Sondern da ist etwas. Und wenn man nicht sagt, ist es wahrscheinlich etwas Wichtiges. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dort gesagt ist, also an dem Fall soll es keinen Weltkrieg geben. Was der Putin noch versprochen hat, weiß ich nicht. Und was so Versprechen wert sind unter Staatschef, das ist eine andere Frage. Das kennen wir ja aus der Geschichte, oder? Wenn ich den Angriffspakt zwischen Deutschland und Russland hätte nicht lange gehalten, oder?
Jetzt kommen wir zu einem Internen. Wir sind mit dieser Sendung, oder Sie sind mit dieser Sendung, in einem Jubiläum. Es gibt jetzt seit 7 Jahren Tele Blocher. Und es ist die 367. Sendung. Darum eine Frage, Herr Blocher, was bedeutet Ihnen der Tele Blocher?
Ja, ich war also gar nicht bewusst, dass das schon so ein historisches Datum ist. Ja, also, da muss ich sagen, da ist eigentlich Ihr Verdienst, dass die Idee hatte, so ein Fernsehen aufzubauen. Das machen wir jetzt 7 Jahre lang, bin mir gar nicht bewusst. Jeder Freitag am Morgen am 7. trifft man sich für die Sendung.
Also Sie und der Matthias
Sackwald. Und wir haben immer die politische Situation besprochen. Und die Sendung hat immer mehr Echo, das merke ich. Ich kann nicht quantifizieren, aber ich werde sehr viel angesprochen. Sehr viele Leute, die mir sagen, ich schaue es oder ich habe es geschaut. Es ist, wie gesagt, und ich glaube es auch, das ist die grösste Pressekonferenz jede Woche. Alle Journalisten gehen drauf. Ich sehe auch in vielen Artikeln, wo geschrieben wird über sie, dass das drin verpackt ist, ohne dass sie zitieren. Manchmal sind sie anständig und sagen, die Zeit, der Blocher das und das. Aber manchmal nehmen sie nur die Thematik und setzen sich damit auseinander. Das ist auch schon gut. Also, das ist eine gute Tradition. Es ist natürlich, jetzt kommt es an, das ist natürlich ein grosses Risiko, was ich da mache. Es 20 Minuten auf der Räte reden zu politischen Sachen, muss man ja aufpassen, dass man nicht etwas Dummes sagt oder etwas Falsches sagt oder etwas, wo man gar nicht so meint und so verstanden wird. Aber bis jetzt ist es halt so träglich abgelaufen. Nein, jetzt eigentlich müssen wir nicht mich fragen. Ich bin ja da, also der Schauspieler. Jetzt müssen wir fragen, was die anderen, was müssen schauen, was sagen die? Mindestens die, die mir schreiben oder mir reden oder so, das Echo, ist ein gutes. Und es schauen also auch viele Gegner. Also nicht nur so, dass es da eine Fangemeinde gibt, sondern es hat auch einen Haufen Gegner, die schauen. Das spielt eine grosse Rolle im Bundeshaus, das habe ich schon gemerkt. Da hat es einen Haufen Beamte, die Zeit haben, um das anzuschauen.
Gut, herzlichen Dank. Das war also die 367. Blocher-Sendung. Die zweite von mir, es gibt dann noch eine dritte, wo ich nochmal der Fragesteller bin, weil der Matthias Sackert verhindert ist für dreimal. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, ich danke Ihnen fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.